Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Schon wieder ist eine Woche rum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee Time, der Golf-Podcast. Heute eine kleine Sonderfolge. Florian Fritsch ist heute nicht dabei. Dennoch, freue ich mich sehr, sind wir zu dritt in dieser heutigen Folge. Und das Geile ist, manchmal sind es so Momente, da schreiben wir in unserer Tee Time WhatsApp-Gruppe so unsere Ideen unter der Woche runter. So, was könnte man denn mal machen? Was wäre denn mal eine schöne Geschichte? Was hätte denn was? Wie wär's denn mal mit dem Gast? Oder wie wär's denn, wenn wir mal das machen? Und letzte Woche habe ich einfach so in die Gruppe reingeschrieben, Leute, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht gemerkt habt, so ähnlich wie jedes Jahr kommt überraschend ja Weihnachten, wir haben eine EM, eine Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Wie viele Fußballer gibt's denn bitte schön in diesem Land, die Golf spielen? Warum verbinden wir das denn nicht irgendwie? Wie können wir denn dieses Riesenereignis nicht doch noch irgendwie in unseren Golf-Podcast reinholen? Und dann hat es so 10 Minuten gedauert und plötzlich meldete sich Bernd bei uns. Erstmal hallo Bernd, wie geht's dir eigentlich?
Hallo Jens, ja, mir geht's wundervoll.
Da muss ich gleich nochmal nachfragen.
Lieber nicht.
Und dann meldete sich Bernd und sagte, mir ist gerade was aufgefallen. Ich kenne da einen, den kennen eigentlich alle, die Fußball lieben. Und der hat auch von der U15 bis zur U21 das Nationaltrikot getragen. Der wäre doch der Hammer. Und der Typ spielt jetzt auch noch Golf, beziehungsweise noch schlimmer, der macht mit mir die Ausbildung zum PGA Professional. Und den könnten wir doch mal fragen. Und er hat gefragt. Und wir freuen uns heute wie ein Stück Schnitzel, dass er bei uns ist. Ich würde sagen, Bernd, das ist deine Ehre natürlich, ihn einzuladen und reinzuholen bis zu uns in die Folge. Das kann ja nicht ich machen.
Da hast du absolut recht, Jens. Nochmal kurz zur Korrektur. Es hat nicht 10 Minuten gedauert. Ich habe tatsächlich einen Tag gebraucht, bis es mir eingefallen ist. Also Jens fragt...
Ich wollte es auf 10 Minuten runterschrauben, dass jetzt unser Gast nicht denkt, hä, wieso hat das so lange gedauert?
Ja genau, ich weiß.
Aber du bist zu ehrlich, Bernd, du bist zu ehrlich.
Ich bin zu ehrlich. Ich habe einen Tag gebraucht, um meinen neu gewonnenen, wirklich lieben Freund Michael Rensing, um den es gleich gehen wird, der ist mir dann ins Gedächtnis gekommen. Und ich freue mich, dass er dabei ist. Allen Fußballern sicherlich ein Begriff. Ein Torwart, wie er im Buche steht, ein Mann wie ein Baum, kann ich nur sagen. Und jetzt auch in der Golflehrerausbildung mit mir dabei. Herzlich willkommen, Micha. Vielen Dank, dass du Zeit hast.
Ja, hi ihr beiden. Hi Jens, hi Bernd, liebe Hörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute mit euch hier ein bisschen quatschen zu können.
Ich habe mich die letzten Tage, nachdem dann, also Bernd diesen einen Tag gebraucht hat, bis ihm einfiel, ach Gott, ich kenne ja Michael Rensing ganz gut, den könnte ich mal kurz schreiben und dann klappt das vielleicht. Ich habe die ganze Zeit nochmal überlegt und dann fielen mir dann auch deine Station nochmal ein. Aber als ich mich jetzt nochmal vorbereitet habe, ist mir so mal noch richtig klar geworden, dass du zu einer Zeit zum Beispiel ja beim FC Bayern im Tor gestanden bist, wo so namhafte Trainer wie Jürgen Klinsmann und dann der General Louis van Gaal dort Trainer waren. Das ist ja schon mal eine richtig geile Zeit gewesen, oder?
Ja, du hast noch Ottmar Hitzfeld, Felix Magath vergessen, Hermann Gerland.
Also nur die, genau. Die Top-Liga sozusagen, auch bei den Trainern.
Ja, wie man es nimmt. Ne? Auf jeden Fall war das sicherlich noch eine andere Zeit, in der ich groß geworden bin. Und natürlich war das spannend, als ich mit 16 nach München gegangen bin, von zu Hause im Lingen im Emsland. In die große, weite Welt mit 2 Sporttaschen ins Internat. Wusste noch nicht so wirklich, was mich da erwartet. Ja, und dann all die Leute, die man sonst nur im Fernsehen gesehen hat, dann da täglich an einem vorbeilaufen zu sehen. Klar, und dass man dann irgendwie 2 Jahre später dann schon bei den Profis zum ersten Mal mittrainiert und dann, ja, wobei, wenn ich genau überlege, ne, es war nach dem ersten Jahr, habe ich schon einen Vorvertrag bei den Profis unterschrieben, war dann hier und da schon mal dabei, dann ging das relativ flott. Ja, klar, und natürlich dann die Erfahrungen, die man dann gesammelt hat in den über 10 Jahren, sind natürlich besonders gewesen.
Jetzt holen wir uns kurz die Aktualität mal rein. Du bist der Fachmann von uns dreien, wenn es um Fußball geht. Im Vorfeld wurde immer ganz viel erzählt bei der Europameisterschaft. Wir brauchen einen guten Start. Die Mannschaft ist ja auch jetzt nochmal was ganz anderes. Viele neue Spieler drin. Ich bin natürlich als Anhänger des VfB Stuttgart mega stolz, wie viele Stuttgarter da in dieser Truppe jetzt drin sind und so. Aber so, hast du mit so einem 5-1, mit so einem wuchtigen Sieg gerechnet?
Ja, ich denke, da hat niemand mit gerechnet. Ist natürlich super, so in ein Turnier zu starten. Gibt für Selbstvertrauen, auch fürs nächste Spiel. Nur kennt man ja auch die deutsche Kultur oder auch die Medienkultur. Wenn das nächste Spiel wieder unentschieden gespielt wird oder verloren wird, dann ist wieder alles zu Tode betrübt. Jetzt ist gerade alles super. Natürlich geht dann alles leichter von Hand, wenn man gewonnen hat, aber trotzdem muss man da ja sich zu 100%, 110% vorbereiten auf die nächste Aufgabe. Und ich denke, die Leistung des Gegners war jetzt auch nicht berauschend. Dazu kam noch der Platzverweis, dass er nicht alles so in unsere Karten gespielt hat. Ne? Von daher guter Start, aber ja, mehr auch nicht.
Man muss ja dazu sagen, noch ein kleiner Sidefact, den Jens auch noch nicht wirklich weiß. Micha, zu deiner Golflehrerausbildung, die du gerade ja tatsächlich machst, da interessiert mich auch noch, weil wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lang, dass wir schon alles übereinander wissen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber das kommt gleich die Frage von mir, wie es eigentlich dazu kam, dass du irgendwie diesen Weg eingeschlagen bist. Und was ich sagen möchte, auch Jens als Info, Micha macht ja auch gerade eine Ausbildung beim DFB, aber da kannst du mich ja auch nochmal genauer die Details nennen, wie du da gerade, du fährst ja sehr zweigleisig und bleibst dann doch irgendwo deiner ersten großen Liebe, dem Fußball, eventuell ja weiterhin treu. Aber wie genau schaut es aus? Was machst du da genau?
Ich habe letztes Jahr im Oktober da das DFB-Management-Zertifikat angefangen. Es geht noch bis nächstes Jahr Mai. Ich möchte einfach, also ich bin, fange ich mal andersrum an, ich bin seit 2 Jahren jetzt im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. Und ich finde gerade die Kombination super aus Golftrainerausbildung, so meinem Hauptjob, und nach wie vor bei meinem ehemaligen Verein, für den ich 7 Jahre gespielt habe und auch hier sesshaft geworden bin. Und wenn man die Karriere auch irgendwo beendet mit 7 Jahren, die sehr ja bewegend emotional gewesen sind und sehr verbunden haben auch mit diesem Verein, dann ist das schon auch was Tolles und was Schönes. Nur jetzt sitzt man halt entspannt dann auf der Tribüne und kann sich das Ganze von oben ansehen. Und ich merke auch in den Sitzungen, also so zur Info vielleicht, so der Aufsichtsrat ist eher ein Kontrollgremium und nicht operativ tätig. Merke aber schon, wie ich gerade bei den sportlichen Themen, wegen der ich auch reingeholt wurde, trotz meines jungen Alters, sage ich mal, oder wegen meines jungen Alters, weil ich genau weiß, wie es da unten in der Kabine auf dem Platz abläuft, merke ich schon, dass ich ja eher operativ denke und mag einfach auch da meine 20 Jahre als Profi nicht einfach beiseite schieben oder da jetzt erstmal nichts machen, sondern mich weiterbilden. So als Sportler ist es halt so, dass man dann irgendwann mit, sag ich mal, Mitte, Ende 30 plus minus seine Karriere dann aufhört und dann ja irgendwas Neues macht. Und da komme ich dann gleich zu, wie das mit dem Golfen gekommen ist. Das war ursprünglich nicht so geplant, ist aber ein absoluter Traumjob, einfach ein geiler Job, das kann man anders nicht sagen. Mag ich trotzdem mir beim Fußball die Türen offen halten, mir da was erarbeiten. Und jetzt sind halt mal diese 3 Jahre zum Fully Qualified und beim Fußball eben angesagt, jetzt Gas zu geben. Das ist schon herausfordernd, gerade vom Zeitaufwand her. Aber es macht extrem Spaß. Und da möchte ich mich aber weiterbilden und auch schauen, dass ich möglicherweise dann vom Aufsichtsrat irgendwann mal doch in eine operative Tätigkeit komme, sprich Sportdirektor, Sportvorstand, irgendwas in der sportlichen Führung, und da bereite ich mich gerade drauf vor. Aber trotzdem ist aktuell so die Golftrainerausbildung oder der Golftrainerjob mein Hauptjob, und den mache ich schon extrem gerne.
Jetzt seid ihr beide ja quasi Ex-Profis. Bernd als Einzelsportler im Golf auf der European Tour unterwegs gewesen. Du, Michael, in einer Mannschaftssportart. Aber ich glaube, als Torwart ist man dann auch wiederum so ein bisschen eher Einzelgänger. Oder wie kann man das so vielleicht genauer beschreiben? Weil du bist ja, so eine ganz eigene Rolle in der Mannschaft, eine Einzelrolle.
Absolut. Also Mannschaftsspieler und trotzdem irgendwo ja auch Einzelkämpfer und alleine. Und es ist halt 1:1, ja, wie beim Golfen. So halt, ja. Ne? Man, als Torwart lernst du es halt gegen alle Widerstände vor, keine Ahnung, 70.000 oder ich glaube, es waren auch schon irgendwann 100.000 Zuschauern zu spielen, alles auszublenden, dich zu fokussieren. Ne? Mal machst du ein Superspiel, kriegst am Ende eine Gurke rein, mal kriegst du zu Beginn eine Gurke, musst aber noch die restlichen 90 Minuten plus konzentriert bleiben und dieses Fokussieren auf jeden einzelnen Ball, jede einzelne Aktion bis zum Ende da seriös durchzuziehen, zu kämpfen. Ich glaube, das ist beim Golfen genauso. Deswegen ja, ist das schon, also kann man sich da total hineinversetzen und ja, auch so andere Sachen, glaube ich, einfach diese Arbeitsethik, den Fleiß, den man investieren muss oder kann, wenn man denn besser werden möchte und weit kommen möchte. Ja, Trainingsinhalte, Athletiktraining, solche Sachen, ganzen Schnellkraft, Trainings, die ich früher so gemacht habe, die kann man natürlich auch mit den, sag ich mal, Jugendlichen oder mit den ambitionierten Spielern im Club auch machen. Deswegen bringt man, glaube ich, von daher schon einiges mit.
Ich muss auch sagen, ich meine, ich möchte gar nicht behaupten, dass Fußball wie Golf ist, weil es ist es nicht. Aber genau dieses Thema, Micha, du als Torwart, wenn ich das vergleiche, oder ich kann es mir ja nur schwer vorstellen, aber wenn ich mir überlege, wie dein Training so ausgeschaut hat und vor allem, wie diese mentale Herausforderung ausgeschaut hat, und die stelle ich mir wirklich immens vor. Also ich stelle mir die Psyche eines Torwarts, also da muss man schon wirklich bomben, da muss man sich so ein richtiges Festung, richtiges Gerüst aufbauen, so stelle ich mir das vor, um diesen ganzen äußeren Umständen, wie du auch sagst, ein blöder Moment, einmal falsch geblinzelt, würde ich ja fast schon sagen, und du kriegst eine Gurke rein, die halt ein paar Millionen Leute gleichzeitig sehen. Und aber es ist schon vergleichbar zum Golf, finde ich. Also dieses du bist alleine da und im vermeintlich hast du es selber unter Kontrolle und es ist irgendwie den Großteil dieser Spielzeit hast du eigentlich, also na gut, außer deine Mannschaft macht viel Bockmist, aber hast du wenig zu tun. Und auf einmal zählst dann wieder. Und so ist das ja auch, ich sag mal, beim Golf. Man hat ständig diese Pausen. Du läufst, du wartest, dann spielen deine Mitspieler. Und irgendwann bist auf einmal halt du schnell dran. Und dann brauchst du halt wirklich 20, 30 richtig, richtig gute, konzentrierte Sekunden. Und dann hast du wieder Pause. Und deswegen finde ich, also da gibt es schon einige Parallelen, würde ich mal sagen. Aber nachdem ich nie in hoher Qualität Fußball gespielt habe und schon gar nicht Torwart war, kann ich es nur vermuten.
Ja, und genauso kann ich es auch nicht so wirklich beurteilen, weil ich nie auf dem Niveau gespielt habe. Aber ich meine, ich löcher dich oder auch Bene ja oder so ein Freddy Schott bei uns aus dem Club, da bekommt man das ja auch mit und man kann sich ja schon irgendwo zumindest annähernd hineinversetzen, weil es halt einfach um sau viel geht, um Tourkarten, um die Zukunft und der Druck, der da auf einen herrscht. Und oder bei den der Lars Thiel ist mein Ausbilder, der ist auch bei der Damen-Nationalmannschaft mit dabei. Da bekommt man ja auch mit, wie die mental drauf sind und was da so abläuft. Also ich gehe stark davon aus, dass sich das dann irgendwo doch sehr ähnelt. Ja.
Aber ich glaube, als Torwart hast du ein bisschen mehr die Chance, deine Emotionen oder deine Wut oder den Druck mal so rauszuschreien. Oder mein Gott, wenn wir uns an die schönsten Videos von Oli Kahn erinnern, wenn der da völlig durchgedreht ist. Das, Bernd, konntest du ja auf der Tour jetzt eher nicht so.
Das ist richtig. Also das hätte ich tun können, wäre aber nicht ganz so gut angekommen. Und vor allem in dem Fußballstadion, sage ich mal, verpufft dann doch dieser Schrei relativ schnell auf so einem Golfplatz. Wenn man schreit, dann scheppert er halt schon von Loch 3 bis Loch 17 hinter und ja, vielleicht noch auf die Clubhausterrasse und dann kommt immer, wer war das denn? Also das kann ja wohl nicht wahr sein hier, ne?
Wobei man ja auch sagen muss, also in beiden Fällen muss man ja auch gucken, wie die mediale Berichterstattung hat sich ja auch brutal verändert oder ich glaube auch zu deiner richtig aktiven Zeit, Michael, war das mit Social Media noch nicht so stark wie heute, oder?
Überhaupt gar nicht damals. Das kam erst wirklich so in den letzten Jahren, als ich gespielt hatte. Und ich bin da wirklich oldschool aufgewachsen und bin jetzt auch froh vom Timing her, dass ich so das ganze Zeug dann nicht hab. Weil früher war einfach alles offen und ehrlich. So, wenn irgendwas nicht gepasst hat, hat man sich das ins Gesicht gesagt. Notfalls im Training dann im Zweikampf umgetreten oder gab auch mal eine Rangelei. Und dann war das geklärt. Und wenn am Wochenende irgendwie feiern war, gab es halt keine Handys oder irgendwas. Da, ne, konntest halt feiern.
Ja.
Und ne, da war halt dann schon auch so irgendwie, ne, also klar, gerade in München, wenn unter der Woche ein Spiel war, ist man natürlich nicht weggegangen, aber wenn unter der Woche nichts war und am Wochenende hatte man gewonnen, was ja in München dann schon öfter mal vorkam, dann brauchte man sich auch gar nicht verabreden, so, dann bist du in den Club gegangen, da waren 10, 12, 15 Leute sowieso und dann wurde der Gas gegeben, ne, und war eine gute Kameradschaft auch, ne, gutes, richtig gutes Team, und aber einfach so oldschool, ne, und da muss man, wurde auch nicht jedes Wort so auf die Goldwaage gelegt. So bin ich groß geworden, und deswegen, ich bin auch nirgendwo bei Social Media, da bin ich einfach oldschool, und gab schon hier und da mal die Überlegung, aber es fehlt mir, so Stand jetzt, eigentlich gar nicht.
Wann hat's denn bei dir mit dem Golfen angefangen eigentlich?
Ich habe angefangen mit, ich meine, da war ich 27, genau, und habe dann ja in all den Jahren gespielt. So, ich war damals in der Nähe von Ingolstadt in Reichertshausen, war ich eigentlich nur auf der Range. Da war ich zur Vorbereitung, habe ich damals beim 1. FC Köln gespielt. Ich habe immer mich auf die Vorbereitung schon vorbereitet mit meinem Kumpel und Trainer in München und da auch mit seiner Mannschaft ein paar Mal mittrainiert, dass man da schon ein bisschen Torschuss, Flanken und so hat und Spielform, dass man da schon gut drin ist. Und dann hatte mich der eine gefragt, ob ich mit auf Range kommen würde. Und dann habe ich gesagt, was Range, was ist das denn? So, ne? ach so, Golf. Ja, boah, nee, weiß nicht, kein Bock. Ja, aber ich habe nichts Besseres zu tun, ich komme mal mit. So, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, bist halt Sportler und ne, da wahrscheinlich begabt, und jetzt schlägst du mal ein paar Bälle, so, und dann im Boden gehauen und getoppt und am Schwitzen gewesen und Rücken zugegangen und noch fester gegriffen. Das gibt's ja gar nicht, ne? Und dann war damals der Präsident auch früher mal Torwart, der sagt dann, ja, Michael, irgendwie schön, dass du da bist, und wenn du Lust hast, kannst du auf den Platz gehen. So habe ich dann gemacht, und hatte dann kurz geregnet, kam die Sonne raus, war so mitten im Wald irgendwo und hab dann irgendwann mal einen Ball getroffen, der dann so geradewegs Richtung Sonne geflogen ist. Und das war so mein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich wieder haben. So am nächsten Abschlag hat sich bei 3 Schlägen der Ball überhaupt gar nicht bewegt. So, aber diesen einen Moment wollte ich wieder haben. So, und dann bin ich zu Hause, dann bin ich wieder nach Hause gegangen, nach Köln, und habe mir da bei einem Club Unterricht genommen. Und so habe ich dann, glaube ich, zu Beginn 2, 3 Trainer gehabt, dann jahrelang nur so mit dem Kumpel immer gezockt. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, wo das dann mit dieser Golftrainerausbildung beziehungsweise diesem Pre-Course losging.
Aber das muss ja auch eine richtige Entscheidung gewesen sein, weil ich meine, das eine ist, ich spiele gerne Golf, ich habe Bock mit meinen Kumpels zu zocken und gehe regelmäßig meine 18 Loch und gucke irgendwie, dass vielleicht, weil der sportliche Ehrgeiz da ist, dass mein Handicap sich laufend verbessert. Wann kam bei dir die Idee auf, ich möchte anderen Leuten das beibringen können? Weil das ist ja schon nochmal eine andere Richtung.
Bei mir, es war so, dass ich nach den 7 Jahren hier bei Fortuna klar war, dass es danach nicht weitergehen würde. Und da waren quasi meine 20 Jahre in Deutschland rum und hatte mich mit meiner Frau unterhalten und hat mir gesagt, dass wir jetzt quasi mal wirklich so einen Schnitt machen und irgendwas anderes machen. Irgendwo, wo es warm ist, wo es exotisch ist, mal einfach ganz was anderes. So, und wir wollten erstmal in Urlaub gehen für 2 Wochen und dann mal schauen, was so passiert. Kann ja sein, dass recht flott irgendwas passiert. Kann auch sein, dass sich das über Monate hinzieht. Weil so mit Mitte oder Ende, was war ich da, 36, hatte dann in meiner letzten Saison noch eine schwere Schulterverletzung, mit der ich fast das ganze Jahr raus war. Da war jetzt auch klar, dass jetzt irgendwie nicht täglich da irgendwie ein 3-4 Jahresangebot da reinkommen würde, ne? Und dass man dann abwägen muss. Und wir hatten damals schon, ich muss gerade überlegen, genau, da war meine große Tochter schon auf der Welt. Wir hatten auch schon gebaut hier. Und so, dann war das, glaube ich, irgendwie 2 Tage vorm Urlaub. Rief dann der Manuel Friedrich an. Und gut, ich weiß es gerade nicht besser, aber ich glaube, er ist vor oder mit mir zusammen, glaube ich, wir beiden sind die einzigen ehemaligen Fußballer, die Ausbildung zum Fully Qualified gemacht haben oder machen. Mhm. So, und der hatte dann gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir erstmal 2 Wochen Urlaub und dann, ne, wollte ich dann noch das ein oder andere Jährchen gerne weitergehen. Sagte, nee, nix, du machst jetzt die Golftrainerausbildung. Ne? Und ja, ich habe auch schon mal überlegt, irgendwann reinzustoppen. Nee, das machst du jetzt, hörst jetzt auf. Und hat erzählt, was er für eine geile Zeit an Hubbelrad hatte und Anekdoten erzählt. Und dann bin ich dann nach Hause und habe dann gesagt, ja, Schatz, ich mache jetzt einen Pre-Course. Und dann sagte sie so, was machst du Pre-Course, was ist das denn? Ich so, ja, Golftrainer. Was, du willst ja nicht die Schuhe an den Nagel hängen? Und das überstürzt kam halt aus dem Nichts, ne? So, und dann habe ich gesagt, ja doch, ich bin mir sicher, ich möchte das machen. Übrigens, wir müssen noch 2 Tage früher aus dem Urlaub zurück. Und also wirklich aus heiterem Himmel, ne? Und so ist es dann gekommen. Ich habe dann den Pre-Course angefangen. Das ist also ne, so ein Vorkurs, der geht ein knappes halbes Jahr. Den musst du machen, damit du zur Golftrainer-Ausbildung zum Fully Qualified dann zugelassen wirst, quasi der C-Trainer. Und ja, da war ich sofort angefixt. Das war echt richtig cool. Das haben die echt richtig gut gemacht da von der PGA of Germany. Und ja, da ich glaube, von dann wusste ich schon, dass ich nicht mehr weiterspielen würde, zumal noch nicht ganz klar war mit meiner Schulter, ob die das überhaupt noch zulassen würde. Genau, und so war das ein Prozess von einem halben Jahr ungefähr, wo dann Angebote reinkamen und man weiter seine Reha mit der Schulter gemacht hatte. Und ja, so, ich meine, auch dann die Wochenenden zu Hause zu verbringen und ja, das hatte man ja alles nicht als Profi, ne? Da warst du immer im Hotel unterwegs und das war einfach alles dann neu und ja, so war das dann nämlich der Weg, dass dann quasi dann eigentlich immer klar war, dass ich das gerne machen möchte. Aber ursprünglich hat man ja schon so die Gedanken, dann macht man erstmal so seine Trainerscheine und oder weiß auch vielleicht, was man nicht machen möchte. Und das kam dann, so war eigentlich die Entwicklung und dann war ich wirklich durch diesen Pre-Course so angefixt, dass ich das unbedingt weitermachen wollte.
Und dann triffst du auch noch Bernd Ritthammer irgendwann. Dann ging die Sonne auf.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, da waren wir mit Bernd. dein erstes Seminar war das in Bad Blankenburg letztes Jahr.
Ja,
und,
genau.
Ja, klar,
genau.
Ne, dann sitzt da Neuer und irgendwie so vom Namen natürlich, ne, sagt einem das was, wenn man sich dann mit Golf beschäftigt. Und da habe ich mir schon gedacht, so erstmal ja cool, krass, ne, dass man da jetzt jemand so vom Fach hat, ne, oder jemand, ich meine, dann schaut man so jemand schon zu so jemand auf einfach, ne, rein sportlich schon. Und nur trotzdem weiß ich natürlich auch vom Fußball, dass selbst wenn man Weltklasse-Spieler gewesen ist oder ein besonders guter Spieler gewesen ist, man nicht automatisch auch ein guter Trainer ist. So, ne, und trotzdem war das erstmal ein Highlight, dass dann ein Spieler von der Tour dann dabei war und ja, der hat sich dann schnell, sag ich mal, zu meinen anderen beiden dicken Kumpels gesellt, dass wir jetzt quasi eine Vierer-Kombo sind, die eigentlich da permanent zusammen abhängt.
Ja, das war schon cool, ja, weil ich bin da ja auch dann genau in Bad Blankenburg dazugestoßen. Micha hat von diesem Pre-Course erzählt, den kann man quasi auslassen, wenn man eine aktive Spielkarriere hatte.
Ach so.
Also gibt es so ein paar es gibt so ein paar Ausnahmen, wo man die Ausbildung verkürzen kann. Also ich musste, das ist ja grundsätzlich eine dreijährige Ausbildung, geht los mit Modul 1 und mit dem C-Trainer und dann gibt es die Assistentenprüfung. Die musste ich dann auch machen, aber ich konnte die quasi direkt machen. Also ich konnte direkt die Assistentenprüfung machen, die habe ich im Jahr 2020 schon gemacht gehabt, weil da kam Corona, die Touren waren stillgelegt und da dachte ich mir, melde dich mal lieber an, wer weiß, was passiert. Und habe dann da im Herbst in Bad Griesbach die Assistentenprüfung gemacht und habe dann das wieder pausiert und konnte dann quasi letztes Jahr im Januar habe ich dann dieses Modul 2, was quasi aus dem zweiten und dritten Lehrjahr für den B-Trainer besteht, direkt anfangen und da eben Bad Blankenburg erstes Seminar und dann kam ich da rein und dann habe ich irgendwie 50 Leute angeschaut aus diesem ganzen Ausbildungsjahr. Ich habe mich mal hinten reingesetzt und habe das mal so ein bisschen auf mich wirken lassen, was da jetzt passiert. Und aber ja, auf jeden Fall coole neue Freundschaften, unter anderem auch Micha gefunden und das macht schon Laune, vor allem halt auch er ist halt einfach ein interessanter Typ, einfach mit dieser Erfahrung, dieser Karriere, du weißt, okay, der ist da so unscheinbar, sitzt da so drin und ist konzentriert und aufmerksam, wenn man aber halt weiß, was er schon alles erlebt hat und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele du gemacht hast, Micha, aber mehr als genug wahrscheinlich, dann ist das schon cool, so einfach Leute aus anderen Sportarten, die da auch eine große Karriere hatten und viel erreicht haben und sich auch durchaus auszutauschen, weil man doch irgendwo, auch wenn es unterschiedliche Arten des Sports sind, man spricht dann doch die gleiche Sprache, finde ich.
Aber wenn ihr jetzt so eine Runde zusammen spielt, also ich stell mir jetzt einfach so diesen, nicht jetzt, es geht mir jetzt gar nicht um das Ergebnis, sondern einfach so diese Emotion, die wir vorhin nochmal ganz kurz hatten. Also ich kann mir, Bernd weiß ich, da habe ich schon ein, zwei Tage mal die Tasche getragen, da weiß ich, wo der die Emotionen so teilweise in den Boden stampft. Also
die sind auf jeden Fall ganz tief
drin im Boden. Die sind ganz tief drin im Boden. Aber das ist halt auch im Golfsport, wenn du das von klein auf machst, natürlich gelernt, dass man jetzt nicht unbedingt den nächsten Baum umhaut oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, wie wir es vorhin hatten, hier seine Emotionen rausbrüllt. Micha, wie hast du das auf dem Golfplatz dann im Griff?
Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sollte Bernd mal antworten, bevor ich eine Selbsteinschätzung hier war, wie er mich wahrnimmt.
Also man muss dazu sagen, dass Micha und ich noch nie zusammen eine Runde gespielt haben. Das hat aber sehr gute Gründe. Letztes Jahr bei dem einen Seminar, weil wir uns so ja natürlich dadurch, dass wir doch...
Ihr wurdet vom Seminarleiter schon auseinandergesetzt, weil er die ganze Zeit...
Wir wurden auseinandergesetzt. Ja, genau. Wir wohnen ja hier nicht gerade privat in der Nachbarschaft leider. Und deswegen sind natürlich die Seminare im Moment, weil ja auch Micha hat 2 Kinder, ich habe 3 Kinder, also wir sind schon in der Rush-Hour unseres Lebens gerade, würde ich mal behaupten. Und deswegen können wir mal nicht schnell so zum Spaß uns besuchen und Golf spielen gehen. Und letztes Jahr, als dies die Chance gegeben hätte beim Seminar, hatte ich kurz vorher meine OP und durfte quasi kein Golf spielen. Und jetzt zum Beispiel in Berlin, als wir wieder gespielt haben, Micha hatte jetzt erst eine Hüft-OP. Hat eine neue Hüfte bekommen tatsächlich. Natürlich auch ein Relikt seiner Fußballerzeit. Und konnte er nicht spielen. Aber also zwei völlige Wracks, wir zwei. Aber um dich zu beurteilen, also Micha ist auf jeden Fall extrem konzentriert, wenn er da Bälle schlägt auf der Range. Und auch tatsächlich, ich würde da auch verkopft sagen, also da ist schon viel Kopf und viel Gedanken dabei und er möchte alles verstehen. Also der Micha möchte genau verstehen, warum Dinge passieren im Schwung und was das dann für Auswirkungen auf den Ball hat. Und habe ich ihn sehr, sehr interessiert und extrem konzentriert erlebt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, also die meiste Emotion habe ich bei ihm beim Volleyball gesehen, das wir mal auch im Seminar gespielt haben. Da habe ich gesehen, okay, da wird auch mal aggro. Als Golfer habe ich ihn bisher nur extrem konzentriert erlebt.
Ja, das stimmt schon so. Also ich glaube, es ist echt eine Mischung aus, also ne, ich kenne ja so meine Themen beim Schwung und weiß quasi auch, was zu tun ist und braucht da schon so meine Eselsbrücke. Natürlich kennt man, was ich all die Daten da vom Trackman, das Training, was man mit seinem Ausbilder hat und woran man gerade arbeitet. Und da hat man halt sein Gefühl und da bin ich dann schon komplett im Fokus. So war das früher aber auch immer. Also ich konnte mich immer komplett wegbeamen und meine Scheuklappen aufsetzen, habe links und rechts nichts mehr wahrgenommen und weiß nicht, ob es so viele Menschen auf der Welt gegeben hat, die so, sag ich mal, so trainingsbesessen auch waren. Das ist schon beim Golfen auch so. Und auf der anderen Seite stimmt, bei so Sportarten, glaube ich, das hattest du ja, Jens, eingangs mal erwähnt, beim Fußball, wo man auch die Emotionen so richtig rauslassen kann und mal ausrasten kann. Oder, keine Ahnung, irgendwie beim Fußball ist ja auch geil, wenn man zu Beginn, wenn du einen Ball ins Gesicht kriegst oder einen Schlag abkriegst oder irgendwie, dann ist man da direkt heiß und hat das Gefühl, es kann nichts mehr passieren. So, das ist beim Golfen natürlich anders. Da glaube ich schon, ich freue mich über die guten Schläge und die schlechten, ja, mein Gott, ist halt normal, ne, sowieso auf meinem Niveau, ich meine, warum soll man sich da aufregen? Und ich glaube schon, dass das so meine größte Stärke ist, so unter Druck und einfach, dass ich da immer cool bin, so, und ich meine, wenn halt Probleme da sind, dann liegt es halt an der unbeständigen Technik, so, und ne, deswegen, aber da lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Da bin ich schon, glaube ich, relativ so in mich gekehrt, konzentriert und recht gelassen, würde ich sagen. Ja.
Wir holen mal ein bisschen die tagesaktuelle Geschichte natürlich in dieser Folge auch rein. Bernd, was glaubst du, mit welchem Score wärst du bei den diesjährigen US Open nach 4 Tagen oder hättest du den Cut geschafft? Fangen wir mal vorne an.
Boah, also jetzt ganz aktuell mit meinem aktuellen Trainingsaufwand, nein.
Zur Höchstzeit deiner Karriere. Also
ich habe das immer so, wenn mich Leute gefragt haben, sag mal, was hat denn jetzt dann gefehlt zu den Top-Leuten in der Welt, wenn sie jetzt mich gesehen haben und gespielt sehen haben. Und meine Antwort ist eigentlich immer, dass mein gutes Spiel für alles auf der Welt ausgereicht hat. Aber das Problem war halt mein durchschnittliches Spiel, das man ja meistens zur Verfügung hat. Also das A-Game ist halt nicht so oft da und das A-Game reicht für alles. Mit dem A-Game hätte ich jeden auf der Welt auch mal schlagen können, aber im Schnitt halt nicht. Und mein Schnitt hätte nicht ausgereicht, um bei der US Open einen Cup zu machen. Mein richtig gutes Spiel hätte ausgereicht, um einen Cut zu machen. Und so, glaube ich, kann man das am besten erklären. Also ich meine, jeder Schlag, ich meine, Jens, du hast jetzt auch ein paar Mal bei mir Caddy gemacht, du hast bei Flo auch Caddy gemacht. Wenn wir gut spielen, dann reicht es für alles. Aber halt dieses, der Schnitt reicht oft nicht aus. Der Schnitt bei den Chips und bei den Pitches und der Schnitt bei den Eisen, das sind alles so Sachen, die sind halt einfach nicht ganz so gut wie bei den Top-Leuten. Und das ist aber leider das, was man halt immer zur Verfügung hat. Und deswegen reicht es dann oft nicht. Aber ich habe gerade, also kurz bevor wir aufnehmen, man kann es ja sagen, wir nehmen ja hier Sonntagabend auf, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, und es wird gerade noch heiß gespielt bei der US Open.
Ja.
Gerade als ich, bevor ich quasi wir die Aufnahme gestartet haben, war immer noch 7 unter Bryson in Führung, der hat er aber auch das 3-4 Loch gespielt. Ich würde jetzt einfach mal, wie sieht es denn jetzt aus? Habt ihr es gerade live offen?
Ja, 6 unter Bryson, 2. Patrick Cantlay mit 4 unter.
Okay.
Und Rory auch geteilter 2.
Also ich würde einfach mal sagen, 7 unter gewinnt.
Okay, wenn ihr diese Folge hört, ist es in den Büchern, dann wissen wir es. Aber warum, also es ist ja die Regel, das habe ich mittlerweile kapiert, die US Open, das soll quasi so der heilige Gral sein, der Endgegner. Ja. Dieser Platz wird so hergerichtet, dass quasi versucht wird, dem Spieler klarzumachen, also wenn du heute mit einer -1 ins Clubhaus kommst, dann gehörst du zu den ganz Großen. Also alles entgegen der normalen Geschichten. Also dieser Platz wird so hergerichtet, dass das Schwierigste ist, was du in einer Golfsaison als Profi, wenn du es schaffst, dich zu qualifizieren für die US Open. Wenn du da bist, weißt du kriegst es richtig aufs Maul, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Das ist ja schon, also macht das dann auch Spaß? Oder ist das vielleicht sogar die Herausforderung, die du dann irgendwann brauchst?
Ich glaube tatsächlich, dass, also ich finde es erstmal eigentlich immer relativ spannend und schön, dass es eben...
Zum Zuschauen finde ich es überragend.
Ja, genau. Es gibt dieses eine Turnier, ich meine, es gibt vielleicht noch, ich meine, sowas wie die Open, also die British Open, wo man sagen kann, da können die Bedingungen teilweise so krass sein, dass halt auch keiner mehr unter Par spielt. Aber die US Open ist eben schon immer traditionell das Turnier, das absichtlich so hergerichtet wird. Sie wollen immer irgendwie einen Winning-Score von um Par rum. Dass nur der Sieger oder nur die ersten 2, 3 so knapp unter Par sind. Das ist eigentlich immer das Ziel. Und es ist schon beeindruckend, wie genau die das immer hinbekommen. Weil der Platz wird ja nicht vom Design verändert. Ich meine, Pinehurst ist grundsätzlich ein schwerer Golfplatz, aber ganz viel hat ja mit der Härte der Grüns vor allem zu tun. Also mit der Härte, wie hart spielt sich der Platz. Mhm. Wir kennen das in Deutschland ja gar nicht. Also so einen Platz zu spielen, der richtig hart ist. Vielleicht die Fairways, ja, weil die ausgetrocknet sind, aber Vorgrüns und Grüns, die müssen bei uns ja dann, wenn es heiß ist, gewässert werden, damit das Gras nicht abstirbt. Aber einen Platz zu spielen, der so hergerichtet ist, damit könntest du jeden Golfplatz auch in Deutschland auf einmal richtig schwer machen. Fettes Rough und extrem harte Grüns. Und diese Kombination reicht aus, um jeden Platz sehr, sehr schwer zu machen. Und die US Open und vor allem jetzt in Pinehurst ist wieder ein Paradebeispiel dafür. Und ich denke, dass man dann nur Erfolg haben kann und gut spielen kann und mitmachen kann. Und es ist, finde ich, sieht man aktuell bei Bryson ganz gut. Also der hat sich da ja auch durchaus etwas gewandelt. Also er ist ja wirklich eher, also man sieht ihn viel häufiger lächeln, ne? Also er nimmt die Challenge wirklich an und das kann man sehen. Also er weiß, es ist schwer, er nimmt das an. Wenn er einen guten Schlag macht, der halt mal wieder irgendwo vom Grün rollt, weil er 3 Zentimeter zu weit geflogen ist im Carry, dann ist das natürlich, dann kommt schon eine Enttäuschung, aber es kommt halt irgendwie auch so ein Smile zum Caddy, so ein, es ist nicht so ein, scheiße, sondern es ist ein, verdammt, fast hätte es geklappt. Also, und das ist ein Unterschied. Und die Leute, die wissen, wir gehen in die US Open rein und wir werden hier 4 Tage richtig auf den Sack kriegen, aber es wird mir Bock machen, auf den Sack zu kriegen. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst als Einstellung. Ansonsten bist du der Platz wird dich einfach zerlegen, der Platz wird dich niedermähen, wenn du nicht bereit bist, das auch mit einem gewissen Lächeln und vielleicht Ironie zu sehen und dann dich da irgendwie durchschummelst.
Und auch bei der Geschichte wird es wieder tausende Zuschauer geben, die dann bei Social Media schreiben, die können ja gar nichts. Die können gar nichts.
Ja. Oder wenn du dann schreibst, was würde ein Handicap 5 Spieler spielen? Und dann kommt, ja, also eine 82 würde ich schon hinkriegen.
Ha! Das haben sie 182 wäre gut.
Ja, das haben sie in Sawgrass ja auch mal gefragt, weil Sawgrass ist ja ab und zu auch wirklich schwer hergerichtet und mit Wind und allem. Und dann wird ja immer gefragt, welchen Score würdet ihr spielen? Oder die Spieler werden gefragt. Und dann kommt immer die ganze Armee in den Kommentaren und die Weekend Warrior.
Und Helen Briem hat gewonnen, schon wieder.
Schon wieder?
Das wird jetzt, ja, schon wieder auf der LET Access, also quasi auf der Challenge-Tour der Damen, gewonnen. Und zwar zum 2. Mal jetzt schon. Das heißt, ich glaube, wir können uns so langsam darauf vorbereiten, dass die junge Dame sich dann so langsam in die Listen der LET eintragen wird.
Ja, das denke ich aber auch. Und da gehört sie auch eindeutig hin. Ne? Ich meine, sie hat, was ich so von ihren Schlag... Ich habe sie noch nie live spielen sehen, aber die Schlaglängen und die Physis, die sie mitbringt, ist schon beeindruckend. Und da hast du halt einfach von vornherein wie gesagt, und sie bringt ja anscheinend auch viele andere Aspekte mit. Also da muss das Mental Game stimmen, da muss das Kurzspiel und das Putten passen, um solche Leistungen zu bringen. Also ich glaube, da können wir uns auf eine sehr spannende Karriere gefasst machen, ehrlich gesagt.
Und aus deutscher Sicht noch die Challenge Tour kurz abgefrühstückt. Jan de Bruyne, Dritter geworden. Nikolai von Dellingshausen, geteilter 16. Mark Hammer, 23. gemeinsam mit Maximilian Schmidt. Und Jannik Schütz ist geteilter 52. geworden. Wo wir gerade von der Challenge Tour sprechen, gell? Guckt's gerne nochmal im Netz nach, wann ihr eure Tickets kaufen müsst für Ingolstadt. Wir freuen uns auf die Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Da sind wir auch wieder vor Ort. Und ihr solltet euch dieses Megaturnier auf keinen Fall entgehen lassen. Jetzt kommt ja sowieso unser Turnierhopping, BMW International Open mit dem großen Abschied von Bernhard Langer. Das ist schon geil. Michael, hast du eigentlich so, neben Bernd natürlich, Vorbilder aus dem deutschen Golfsport, wo du sagst, oh ja, oder aus dem internationalen Golfsport, wo du sagst, da gefällt mir der Schwung, da gefällt mir alles, genauso will ich es auch machen?
Ja, Rory, ne? McIlroy. Den Schwung finde ich einfach geil, ne? Kann man nicht anders sagen, die Athletik, und finde ich einfach einen coolen Athleten, coolen Sportler. Als ich angefangen hatte mit dem Golfen, war es Phil Mickelson.
Oha, echt?
Hendrik Stenson fand ich ganz cool. Da habe ich mir mal die Eisen, gab es ja so nicht mehr zu kaufen, irgendwie da die Schäfte über einen Kumpel, der Clubfitter ist, und irgendwie die Köpfe bei eBay, glaube ich, bestellt, da die Legacy. Und zusammengebastelt, oder so Sachen wie von Nike damals habe ich die Fußballsachen getragen, mir dann komplett Schäfte gleich lang kommen lassen und dann da irgendwie rumgesägt und irgendwie mit Schwunggewichten gearbeitet, weil ich damals irgendwie zum ersten Mal hier von Bryson gelesen hatte, als er noch Amateur war, dass der alle Schläger in eine Länge hat und solche Sachen, ja.
Ach so, so richtig als Bastler auch noch unterwegs, Wahnsinn.
Ja, genau, so alles Mögliche mal probiert, viel Equipment auch so gesammelt und so. Mhm. Aber genau, Rory wäre wahrscheinlich so ist so mein Lieblingsspieler. Ich bin damals, ich hatte mein erster Trainer damals im Alten Vlies in Köln, der ist dann in die Hummelbach-Aue gewechselt, und da ist ja der Günther Kessler. Und ja, klar, über den hat man dann ja auch Martin Keimer dann ein bisschen mehr verfolgt. Das war so dann auch der erste Bezug, dass man da irgendwie, ne, den besonders verfolgt hat, und der war ja auch zu der Zeit sehr erfolgreich. Und klar, man drückt einfach den deutschen Athleten und Spielern da die Daumen, und man freut sich da auch sehr, wenn da was nachkommt und man da gut vertreten ist, auch dann Richtung Spitze, ne? Und ja, ich glaube, da ist hier in Deutschland im Golfsport noch Luft nach oben.
Ach, findest du?
Also, ich glaube, dass, ja, da will ich gar nicht wagen, irgendwie da ein Urteil zu treffen. Also ich glaube, Bernd, oder da könnt ihr wahrscheinlich besser was zu sagen, aber genau.
Man muss sagen, es hat sich extrem viel getan. Also als ich bin 2006 Profi geworden und hatte dann 2010 das erste Mal eine Challenge-Tour-Karte, und diese Jahre, so von 2010 bis 2013, 2014, da war wirklich, was die deutsche Flagge bei den Männern vor allem, bei den Frauen auch noch damals, glaube ich, aber bei den Männern vor allem, wo ich eben unterwegs war, da war ich teilweise wirklich der einzige deutschsprachige Spieler auf der Challenge Tour oder auch auf der European Tour, wie sie damals ja noch hieß, weil eben es gab nur Keimer und Siem, die haben oft dann die kleineren Turniere, die ich spielen konnte, nicht gespielt. Und Alex Chaker war da schon viel auch in Amerika unterwegs, der war auch nicht mehr wirklich dort, und da war ich teilweise der Einzige, und das war schon krass. Und wenn man das nimmt als Bezug, hat sich extrem viel getan, und wir sind immer erfolgreicher und haben inzwischen ja bei den normalen Turnieren in Europa wirklich ja teilweise zwei Hände voll an Teilnehmern. Klar, in den USA hakt es noch, ich meine, da haben wir jetzt ja Stefan Jäger und Matti Schmidt ist unterwegs, und habe ich jetzt einen vergessen? Ich glaube nicht. Aber es wird langsam, aber sicher wird es. Bei den Damen ja sowieso. Die sind ja vor allem in Europa extrem, extrem stark. Aber natürlich, wir sind und bleiben wir sind keine Golfnation. Dafür ist Golf in Deutschland, in der Gesellschaft viel zu klein. Es gibt viel zu wenige, die es auch ernsthaft probieren. Ich meine, wir haben in Deutschland was 700.000 Golfer irgendwie oder registrierte Golfer. Und das reicht nicht ansatzweise, um da irgendwie eine richtig, richtig große Masse zu bauen. Vor allem haben wir natürlich viel zu wenige Kinder. Aber ich glaube, das wäre wieder ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. Da geht uns jetzt die Zeit aus.
Also es gibt definitiv mehr, die Fußball spielen, als die, die Golf spielen. Das ist klar.
Ja, das kann man, glaube ich, knapp. Ja.
Ganz knapp.
Ganz knapp.
So, Bernd, wenn wir jetzt schon Michael Rensing bei uns in der Folge haben, dann darf natürlich auch das Highlight einer jeden Folge nicht fehlen. Der Hammer-Gag der Woche. Ich habe Michael, bevor wir auf Record gedrückt haben, schon vorsichtig darauf vorbereitet. Also Michael, es macht jetzt nichts aus, wenn du kurz nicht zuhörst. Es kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform
an. Ich bin gespannt, was da kommen kann.
Also ich habe teilweise schon tagelange Schmerzen gehabt danach, aber jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen.
Mir fällt gerade auf, es wäre natürlich spannend gewesen, einen Fußballwitz parat zu haben, aber daran habe ich nicht nachgedacht.
Gut vorbereitete Menschen hätten das natürlich gemacht. Ja, klar. Ja, logisch.
Selbstverständlich. Aber du weißt ja inzwischen, dass bei mir eigentlich alles.
Aber du bist und bleibst einfach viel zu ehrlich, dass du das dann auch noch in der Folge so raushaust, dass du sagst, ah, stimmt, da wäre so ein Fußballgag nicht schlecht gewesen. Habe ich jetzt leider nicht. Ja, egal. Also, was gibt.
Aber gut.
Ja, also, hau raus.
Ein Komma kann einen Satz komplett verändern. Zum Beispiel, die Banane ist krumm, die Banane ist Komma.
Da musst du wieder ein paar Sekunden überlegen, aber eigentlich ist er dann lustig.
Okay, schweigen. Schweigen hier. Jens überlegt immer noch.
Ich brauche Verbandsmaterial, keine Ahnung. Ja, okay, ja, den kann man schon, ja, gut. Prima.
So, ja, die Frage bleibt, wer gewinnt die Europameisterschaft? Ich sage Österreich, weil auf die habe ich nämlich gewettet.
Ja, das will ich aber auch nochmal hinterfragen. Wie kann man denn auf Österreich tippen?
Ich habe einen Insider-Tipp bekommen.
Von Michael?
Nein, also, das nicht. Wobei ich mir vorstellen kann, dass bei denen was geht, sodass sie wohl irgendwie da noch zumindest die Vorrunde überstehen. Also ich glaube, die haben schon eine vernünftige Mannschaft, aber von mir ist der Tipp nicht.
Wer, was glaubt ihr denn, wer gewinnt?
Boah, so ein bisschen früh, oder?
Ja, gut, aber dann ist ja auch lustig zu raten.
Frankreich hat ja jeder auf dem Zettel, was so den Kader angeht. England theoretisch, Italien, boah, glaube ich jetzt eher nicht. Deutschland, muss man mal gucken, so, ne, wie der weitere Verlauf ist. Wäre natürlich wünschenswert, zumindest sehr weit zu kommen. Ja, sind so die üblichen Verdächtigen, ne? Vielleicht nochmal so ein Geheimtipp, der recht weit kommt, ist ja auch immer wieder mal dabei.
Ja, das ist ja Österreich.
Ja, möglicherweise, ja.
Naja. Also ihr wollt euch nicht, ihr wollt nichts sagen, ich hab's schon verstanden.
Nee, okay. Manchmal hat man ja so ein Gefühl, manchmal nicht. Also klar, so Frankreich, Spanien erwartet man ja irgendwie schon immer. Holland glaube ich auch eher nicht. Ja, schwierig. Belgien auch nicht zwingend, die waren ja die letzten Turniere sonst immer irgendwie Geheimfavorit. Portugal ist stark.
Ja. Also gut. Also es kann jeder, die Quintessenz, jeder kann gewinnen. Dann die andere Frage.
Nee, ist natürlich jetzt momentan kannst nur du gewinnen, weil du bist der Einzige, der irgendwie was getippt hat.
Ja, also, ja genau.
So. Ja.
Dann noch die Frage, wie gesagt, wir nehmen ja auf, mitten während der Finalrunde der US Open, natürlich alle, die das hier hören, am Dienstag frühestens wissen, ist ein alter Schuh, aber ich sage jetzt einfach, Rory McIlroy gewinnt die US Open.
Aha, okay.
Ja. Wahrscheinlich sagt er mir gerade, er hat gerade einen Triple Bogey gemacht.
Nee, ist alles.
Okay, gut.
Just jetzt in der Sekunde ist noch alles möglich. Also, Bryson ist der einzige jetzt von den Top 3, der heute aktuell über Paar in der Runde liegt, also plus 1. Cantlay und Rory haben momentan even. Cantlay und Rory sind auf der 8 und Bryson ist gerade auf der 7. Aber Bryson hat noch 2 Schläge Vorsprung, also liegt bei minus 6. Also. Bei den US Open kann es schnell gehen, aber Rory ist noch gut im Rennen. Also sowieso, vielleicht hat er auch ein bisschen Rückenwind. Das vielleicht noch zu guter Letzt. Wir haben ja vor ein paar Folgen jetzt das hier eingeführt, dass wir ein bisschen Yellow Press machen. So die aktuellen Beziehungsstati, wie man auch immer das jetzt nennen möchte. Also Rory McIlroy, das tut mir jetzt für die Frauenwelt extrem leid, die jetzt in den letzten Tagen gebastelt haben, Liebesbriefe oder Musik oder was weiß ich, was man alles nach Amerika geschickt hat, um vielleicht dann doch noch Rorys Herz zu erobern. Er hat vor 2 Wochen, glaube ich, die Scheidung eingereicht, am Montag nach irgendeinem Turnier, was er gewonnen hat. War wohl eine spontane Idee. Letzte Woche Montag hat er die Papiere wieder abgeholt und die Scheidung ist, es kommt nicht dazu. Ich weiß nicht, wie man da...
Vom Tisch.
die Scheidung ist vom Tisch. Also, ja.
Ja, also das war
jetzt teuer geworden.
Yellow Press, genau, er hat es einmal kurz durchgerechnet. Hat sich doch anders entschieden.
Warte kurz, nee, doch nicht.
Ja, aber das ist ja wirklich richtig Boulevard. Ne? Also ich sag mal so mal schnell, ja, okay, also ja, was auch immer ihn da reitet oder was da los ist hinter den Kulissen, kann man nur vermuten. Aber ich meine, so schnell, also eine Scheidung einzureichen und so schnell sich wieder das anders zu überlegen. Es ist ja schön, es macht den Eindruck, zumindest konnte man das in den Medien lesen, dass sie sich wohl wieder zusammenraufen wollen und gesagt haben, dass es das Beste für die Familie ist. Und das ist natürlich klar, weil sie haben ja auch ein Kind zusammen, es weiter zusammen zu versuchen. Und ja, ich hoffe, es bleibt dann dabei und ich wünsche natürlich dann alles Gute.
Vielleicht passieren immer so Dinge, wenn man so ein Turnier gewinnt. Also wenn es so ist, dass dein Tipp stimmt und Rory gewinnt jetzt die US Open, könnte es wieder passieren, dass er am Montag sagt, ich reiche die Scheidung ein.
Ja,
und man weiß es nicht. Und dann reden wir natürlich für euch da draußen in der nächsten Folge ausführlich darüber. Ich hatte schon überlegt, ob wir wirklich so eine wöchentliche Benchmark einführen, Rorys Beziehungsstatus. nur ganz kurz knackig, wie sieht's aus? Geschieden, verheiratet oder gerade wieder frei oder was der Kuckuck? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es jetzt erstmal so bleibt, wie wir es alle doch immer wollten, dass die beiden zusammenbleiben bis zum Lebensende. Gut, also du sagst, Rory holt die US Open nach Hause. Michael, du darfst jetzt auch noch einen Tipp abgeben.
Ich setze auch auf Rory.
Na.
Ich hätte mein Gefühl sagt mir eher nicht, aber ich würde mir wünschen, dass er jetzt wieder sich da einen Titel greift und dass er gewinnt.
Vor allem wisst ihr, was ich glaube, sollte er die US Open gewinnen, was er tut, weil ich habe es ja getippt. Ich glaube, dann kommen einige Majors in relativ kurzer Zeit jetzt wieder dazu. Ich glaube, wenn er einmal diesen...
Dann hat er einen Lauf.
Naja, diese Durststrecke jetzt vollendet und endlich dieses, ist ja fast schon so ein Stigma, das da über ihm hängt, wenn er das endlich mal hinter sich bringen kann und sagt, ich kann ja doch wieder einen Major gewinnen, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es dann auch richtig kracht nochmal die nächsten Jahre.
Ja, also mal sehen. Könnte gut sein. Kentley mag ich seit dem Ryder Cup irgendwie nicht mehr so, deswegen gönne ich es ihm auch nicht. Meint, damit ich jetzt irgendwie was anderes sage, bleibe ich bei Bryson jetzt. Okay. Weil der muss ja jetzt eigentlich nur noch ein Birdie spielen und ich glaube, mit 3 Schlägen Vorsprung nach der Hälfte der Runde US Open, glaube ich, müsste reichen.
Ja,
Chancen stehen gut. Und just in dem Moment spielt Rory McIlroy ein Birdie und ist jetzt 1 unter. Verdammte Kacke, wir hören jetzt auf.
So schaut's aus. Lass uns ein bisschen überziehen, ein bisschen länger machen.
Genau. Lass uns noch schnell 3 Stunden dranbleiben.
Genau, wir reden jetzt nur noch 3 Stunden über den
Livestream. Wir können zusammenschneiden. Genau.
Michael, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am späten Sonntagabend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen mit Herrn Ritthammer da in den nächsten kommenden Seminaren. Wie lange müsst ihr jetzt eigentlich noch beide? Wann ist denn mal Abschlussprüfung?
Nicht mehr lang.
Ist doch jetzt bald, ne?
Ja, im Oktober.
Ja, aber hallo.
Wir haben noch ein Seminar im August, auch in Bad Griesbach. Das ist quasi so ein Vorbereitungsseminar, also wo nochmal die ganzen Prüfungsfächer im Detail durchgegangen werden und dann trifft man sich wieder in Bad Griesbach Anfang Oktober zu den ganzen Prüfungen.
Das heißt, ich buche mir jetzt ein Zimmer im Maximilian für Anfang Oktober, dass wir da richtig feiern können, oder wie?
Da können wir dann richtig feiern.
Oder einen Monat später, wenn wir zu den Nachprüfungen müssen.
Ja, oder buch mal da eins und einen Monat später nochmal.
Ja, aber im November kann ich in Griesbach nicht mehr gut Golf spielen, glaube ich. Also wenn ich da runterfahre, dann ist Oktober ist vielleicht noch was drin.
Das stimmt. Ja, ich gebe dir mal den genauen Timetable durch, wann die Prüfungen genau sind.
Alles klar. Dann,
Micha, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet.
Bis demnächst. Und wir hören uns dann kommenden Dienstag wieder. Dann natürlich, wie sieht's aus bei McIlroys zu Hause? Was ist los bei Bernd Ritthammer zu Hause? Wo zum Geier war eigentlich Florian Fritsch heute schon wieder? Und hat Charlie Hull mittlerweile ein Raucherproblem? Das und vieles mehr in der kommenden Folge von Tee Time. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.
Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.